Hallo und willkommen zur 48. Episode der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und wir haben beim Aufnahmezeitpunkt den 7. Dezember 2018 und viel ist in dieser ersten Dezemberwoche passiert. Am 4. Dezember erschien Monster Boy and the Cursed Kingdom. Entwickler ist Game Atelier, Publisher ist FDG Entertainment. Es handelt sich bei dem Spiel um so ein ganz liebreizendes Action-Adventure. Ja, man könnte es halt auch Metroidvania nennen. Und es ist letztendlich die inoffizielle Fortsetzung der Wonderboy-Reihe. Diese legendäre Reihe, die in den 80er Jahren, frühen 90er Jahren sehr bekannt war, vor allem auf Sega-Konsolen sich umhertrieb. Na gut, es gab auch Umsetzungen für Heimcomputer wie Amiga, C64, aber wie ich gemeint habe, primär durch Master System, Mega Drive, Game Gear wurde die Serie so auch den Leuten ein Begriff. Und da ich ein Nintendo-Kind war und in meinem Leben irgendwie, in meinem ganzen Leben bisher nur eine Sega-Konsole besaß, nämlich Sega Dreamcast, lief so die Wonderboy-Reihe so an mir vorbei. So lief unter meinem persönlichen Radar. Ich hörte halt immer wieder, ach, wie gut die sein soll, dass ich das mal spielen solle, weil ich auch Metroid mag. Aber, ja, es kam halt nie dazu. Und obwohl ein paar dieser Teile als Emulationen verfügbar waren, habe ich das nie wirklich alles gespielt auf dem Schirm gehabt. Und da musste es schon 2017 werden, dass ich Wonderboy The Dragon's Trap, ein Remake von Wonderboy 3 The Dragon's Trap, irgendwie für mich entdeckte. Es erschien für die Switch, PS4, Xbox One. Ich hatte natürlich die Switch-Version geholt und es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, das Remake sieht aus wie so ein Zeichentrickfilm, also so schön animiert, die Figuren sind herzallerliebst. Man konnte per Knopfdruck in die Originaloptik schalten, aber ganz ehrlich, wie so 8-Bit Master System Optik spielen, wenn man das so ein hübsches Spiel haben kann. Deswegen ist das tatsächlich eins der Spiele gewesen, dass ich dann absichtlich fast nur in der neuen Optik gespielt habe, auch wenn ich ab und zu mal zwischendurch so geschaut habe, wie sah das denn eigentlich früher aus. Aber ich blieb primär dem modernen Look treu. Gut, da es sich um ein 1-1 Remake handelt, was Gameplay und Level Design betrifft, hat man ein paar Füller gehabt, hätte ein schnelleres oder besseres Kurzreisesystem brauchen können. Also hier und da auch noch ein bisschen mehr dran schrauben, da hat man etwas Alter gemerkt. Aber ich habe das Spiel trotzdem richtig abgefeiert und es war sicherlich auch in meinen Top 10 des letzten Jahres. Und hat einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich finde es sogar so gut, dass ich mir zum Launch die digitale Version gekauft habe und später nochmal die Retail-Fassung. Und diese Einzelhandelsversion hat ein Wendecover und das hat dann ein Artwork vom Originalspiel drauf. Und ich nutze trotz Wendecover hier das Standardcover mit dem modernen Artwork, weil ich das immer so herrlich finde. Und ja, ansonsten ist da eine gedruckte Anleitung dabei, ein Schlüsselanhänger und der Soundtrack auf CD, also sehr, sehr, sehr gelungen. Ja, und es gehört dann zu eins der Spiele, die ich doppelt besitze, digital und Retail. Und das Retail einfach nur aus emotionalen Gründen letztendlich. Ja, wie erwähnt, handelt es sich um das Remake eines der beliebten Wonderboy-Spiele und grundsätzlich ist es so, dass man halt auch in Wonderboy so ein Sidescroller ist. Und dass man dann als Wonderboy in verschiedene Aufgaben lösen muss, bestimmte Wege freischalten muss, also wo man irgendwo hin muss und verwandelt sich dabei in andere Monster, kriegt dadurch neue Fähigkeiten und dann kann man in Bereiche durch diese neuen Fähigkeiten, die man vorher nicht hatte. 1994 erschien mit Monster World 4 der letzte Teil der Reihe, damals exklusiv in Japan. 2012 gab es das Spiel dann auch in Deutschland als Download für Wii, PS3 und Xbox 360. Habe ich aber, wie gesagt, mal kurz reingeschaut, aber auch nicht länger gespielt gehabt. Und jetzt mussten die Fans tatsächlich bis 2018, und zwar wirklich Ende 2018, also da ist nicht mehr so viel Luft, warten, um einen neuen Teil der Reihe spielen zu können. Ja, fairerweise muss man sagen, dass es sich bei Monster Boy and the Cursed Kingdom aber um eine inoffizielle Fortsetzung handelt. Deswegen auch der Name Monster Boy statt Wonder Boy. Trotzdem war der Serienschöpfer, Erfinder der Wonderboy-Serie Ryuichi Nishizawa auch an dem Projekt beteiligt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Supervisor oder als Berater irgendwie. Auf jeden Fall hat er das überwacht, wie übrigens auch beim Remake von Wonderboy 3. Und insgesamt hat das Team aber 5 Jahre an dem Spiel gearbeitet, dabei mehrmals den Artstil geändert, und ja, mit der finalen Optik bin ich jetzt sehr zufrieden. Ja, tatsächlich fand ich das Spiel so vor 2-3 Jahren hässlicher, das fand ich so ein bisschen wie ein Handygame. Aber jetzt, seitdem die Charaktermodelle ausgetauscht wurden, an der Umgebung was gemacht wurde, an den Animationen, wunderschöne handgezeichnete Animationen, da jetzt integriert wurden, bin ich doch jetzt sehr zufrieden. Man steuert den blauhaarigen Jin, und dessen Onkel fliegt auf einem Fass umher und verwandelt alle Menschen in Tiere. Und es liegt nun an Jin, anfangs noch in Menschengestalt, seinen Onkel aufzuhalten und die Bewohner der Monster World eben in Menschen zurückzuverwandeln. Und dabei müssen mehrere Kugeln irgendwie gesammelt werden, die dann dabei helfen. Die sind natürlich im ganzen Königreich versteckt. Monster Boy wäre aber nicht Monster Boy, wenn man als Mensch umherlaufen würde. Und so wird Jin natürlich auch bald von seinem Onkel verwandelt in ein Schwein. Als dieses kann man Geheimnisse erschnüffeln und Magie wirken. Später wird man eine Schlange, die Gift versprüht und durch enge Stellen sich durchschlängeln kann. Es gibt einen Frosch, der mit seiner Zunge Abgründe aller Indiana Jones überwinden kann, so wie mit der Peitsche beim Indy. Weitere Verwandlungen möchte ich aber aus Spoilergründen nicht verraten, aber die Systematik ist klar. Ja, man geht auch immer wieder in alte Gegenden zurück, weil man auf einmal eine neue Fähigkeit gefunden hat, also beziehungsweise eine neue Verwandlung gefunden hat und dadurch sich neue Wege erschließt. Also eben dieses zurück in die alten Gegenden gehen, neue Bereiche und Abkürzungen aufdecken, wie gesagt, ein Spielprinzip, wie man es aus Metroid und ähnlichen Titeln kennt. Dabei könnt ihr auch bei Händlern neue Waffen und Rüstungen erwerben oder in der Welt versteckte Schatztruhen finden, die für bessere Ausrüstung oder mehr Herzcontainer sorgen. Es ist so echt so eine Freude, da wirklich alle Geheimnisse der Welt zu entdecken. In der Pressemitteilung steht etwas von, ja, so über 15 Stunden Spielzeit. Ich glaube, dass aktuell müsste man das über unterstreichen, weil von ein paar Leuten, die ich jetzt gelesen habe bei Twitter, die haben so eher 25 bis 30 Stunden gebraucht. Aktuell gibt es ja eh noch keine Lösungen, keine Guides. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass man da sehr lange dran setzt, weil der Schwierigkeitsgrad ist auch nicht ohne. Das heißt, das ist knackig und das ist gut so. Ja, und bis man hier wirklich auf 100% kommt, ich glaube, da wird man sehr, sehr, sehr viele Stunden damit beschäftigt sein. Wird natürlich später einfacher, wenn man mal weiß, wo alles ist. Also dann beim zweiten Anlauf, meine ich jetzt. Ja, die Endgegner sind auch erwähnenswert. Dann, da braucht man bisher für jeden eine gewisse Taktik. Also man muss die richtige Verwandlung haben, die richtigen Ausrüstungsgegenstände. Und das geht auch generell für die Levelgebiete, weil in fast jedem Bildschirm sind irgendwelche kleinen Rätsel. Und die dann, ja, zu lösen geht, gilt. Und eben auch wieder aus der richtigen Kombination von richtigen Fähigkeiten und Gestalt und das Wechseln in die jeweils passende Gestalt. Und wenn man natürlich auch mal einmal meint, das kriege ich nicht gelöst, dann sind wir wieder bei dem Punkt, ja, dann komm halt später wieder vorbei, weil vielleicht fehlt dir noch irgendeine Fähigkeit. Soundtrack ist gigantisch. Beim Intro, schönes Anime-Intro übrigens, ertappt man sich schnell dabei, wie man da mitsingt. Ja, und im Takt mitwippt, was daher sehr lobenswert. Allein im ersten Level, die Musik ist finde ich richtig toll, und ich habe bisher noch kein nervendes Musikstück gefunden, sondern finde eigentlich alles richtig, richtig gut. Deswegen möchte ich dann auch jetzt hier die Komponisten an dieser Stelle namentlich erwähnen. Bitte verzeiht mir meine japanische Aussprache. Yuzo Koshiro, Motoi Sakuraba, Michiru Yamani, Kaiki Kobayashi, Takeshi Yanagawa, wirklich Optik toll, Soundtrack toll, Gameplay ebenso, ja, auch wenn manchmal die Steuerung, ja, nicht hakelig ist, auch zu viel gesagt. Man muss sehr genau steuern, sagen wir mal so, und Reform. Aber trotzdem, hier bekommen Metroid-Fans das komplette Paket. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist auch fordernd, und das ist erstmal eine gute Sache. Auf der Switch läuft das Spiel im Dock-Modus in Full HD, also 1080p mit 60 Frames, im Handheld-Modus in 720p mit 60 Frames, also da gibt's auch gar nichts zu meckern. Gibt es auch, läuft auch flüssig, also ich habe das jetzt ein paar Stunden gespielt, kann ich so unterschreiben. HD Rumble wird unterstützt und ja, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist fast bemerkenswert, wenn so der Hauptkritikpunkt möglicherweise ist, dass das Spiel in Europa nur als Download verfügbar ist. Ich glaube 39 Euro kostet es im eShop. Denn gerade so ein Titel, der wird sicherlich viele Retro-Spieler ansprechen und die hätten sicher für die Sammlung gerne Einzelhandelsversionen gehabt. Und ich befürchte, dass die Download-Only-Veröffentlichung dann doch ein paar Käufer abschreckt. Ich hoffe nicht, aber ich befürchte es halt. Zumal es in Nordamerika eine wundervolle Retail-Fassung gibt. Schönes Artwork auf dem Cover sowie Innencover, gedruckte Anleitung und Sticker gibt's da. Ich hatte den Publisher auch kontaktiert und ihm dann nach den Gründen gefragt. Und als Antwort erhielt ich dann die Aussage, und das zitiere ich jetzt erstmal: Wir finden es auch schade, dass es Monster Boy nur in Nordamerika als Retail-Version gibt, gerade als europäisches Studio. Mehr ging aus vielen Gründen nicht. Europa ist ein eher komplizierter Markt mit vielen unterschiedlichen Ländern, Sprachen, Rechtslagen und Retourenrecht. Der Aufwand, hier in Europa eine Retail-Fassung zu machen, ist enorm. Des Weiteren ist für uns keine Option, das Publishing aus der Hand zu geben. Es ist wohl so, dass andere das Spiel published hätten, aber dann den großen oder mit Abstand riesigen Löwenanteil den Einnahmen eingesagt hätten, und dann hätte sich das wahrscheinlich auch nicht mehr für FDG gelohnt. Das verstehe ich dann auch, dass man sich dann darauf nicht einlässt. Denn wenn man selbst 5 Jahre lang hart an so einem Spiel arbeitet, und dann möchte man ja nicht, dass sich Dritte quasi, wie sag mal, dran bereichern. Vielleicht gibt's ja nochmal eine Möglichkeit, wenn jetzt mal sieht, dass das Spiel da gute Wertung bekommen und dass es dann einen faireren Publisher-Vertrag vielleicht gibt. Und ja, das ist jetzt reine Spekulation von mir, weil eigentlich hört sich das so an, dass erstmal nichts mehr passiert. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja nochmal irgendwie etwas. Ansonsten bleibt ja die Möglichkeit, die nordamerikanische Fassung zu importieren. Die Switch ist ja region-free. Und ja, das sollte dann für die Hardcore-Sammler dann auch noch ja interessant sein. Das Spiel gibt's jetzt für PS4, Xbox One und Switch. Eine PC-Fassung ist, glaube ich, für das zweite Quartal 2019 geplant. Ja, die Veröffentlichung jetzt kurz vor Smash Bros. Ist ein bisschen unglücklich oder nicht optimal. Ja, sollte ja ursprünglich mal im November erscheinen. Dann, das wurde ja schon sehr oft verschoben, so ist es nicht. Trotzdem gibt es von mir definitiv eine Kaufempfehlung. Ich habe das Spiel leider noch nicht ganz durchgespielt, aber ich habe schon sehr viel erlebt, und weil ich auch Ende November einen Review-Code bekommen habe. Und wer meine ersten 41 Minuten sehen will, kann dies auf dem ja auf unserem YouTube-Kanal nachholen. Videos sind verlinkt in den Shownotes. Es hat mir also quasi so gut gefallen, dass ich als Podcast dann gefühlt nach 8 Monaten wieder gesagt habe, ach, jetzt mache ich noch mal ein Video. Weil das ja jetzt wirklich nicht unsere Hauptdomäne ist, sondern Podcasts sind es eigentlich. Aber wie gesagt, hier war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, dann capture ich mal meine 41 Minuten. Und ich gehe auch davon aus, dass ich irgendwann die Retail-Fassung besitzen werde. Allein aus Sammelgründen, und Wonderboy hat mich ja total mitgenommen, also positiv mitgenommen, abgeholt. Und das Monsterboy ist bisher in der gleichen Kategorie. Von daher, ich werde auch dieses Spiel wahrscheinlich irgendwann mal doppelt besitzen. Nächster Stichpunkt der Woche ist Super Smash Bros. Ultimate, offiziell am 7. Dezember erschienen, kam meine Limited Edition aber schon am 6. Dezember an. Folglich habe ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon rund 10 Stunden gespielt und ich bin begeistert. Ja, und ich bin kein großer Prügelspieler. Ich habe mit der Smash Bros. Serie noch nicht so viele Kontaktpunkte gehabt. Ich glaube, damals N64 mal kurz gespielt. Wii U war mein erstes Smash Bros., was ich wirklich besessen habe. Und das dann wiederum nicht so lange gespielt. Ja, aber Smash Bros. Ultimate hat mein Herz gewonnen. Und das auch dank dem Abenteuermodus. Denn erst machte ich ein paar lokale Kämpfe und meine ganzen Kämpfer mal frei zu spielen. Dann, also nicht alle, weil es sind ja 74 und ich habe jetzt, weiß ich nicht, 10 oder so. Ja, dann probierte ich den Abenteuermodus aus und war begeistert. Die Charaktere sind ja quasi korrumpiert von einer bösen Kraft. Man muss als Kirby diese befreien. Dabei muss man ja den Modus eben nicht nur als Kirby durchspielen. Sobald man ein paar Charaktere befreit hat, kann man auch mit diesen in den Kampf sich stürzen. Das Spiel bietet eine Oberweltkarte, wie man das so aus den diversen Mario Bros. Spielen kennt. Man deckt diese auf, kann dann an Abzweigungen entscheiden, welche Richtung man gehen will. Man kann Abkürzungen freischalten, man kann Truhen entdecken mit neuen Items drin. Dann gibt's auch Händler auf der Karte, wo man diverse Items und Geister kaufen kann. Jeder Gegner wird von einem Geist unterstützt. Die sind eigentlich so Karten, so Artworks, die einfach neue Fähigkeiten mitbringen. Weil sie nicht schneller laufen, bessere Nahkampfangriffe, bessere Deckung oder irgendwie, dass es in der Stage so ein Gegenwind gibt. Besiegt man dann diese Gegner, bekommt man Geisterkarten und kann die dann selber einsetzen für sich. Karten lassen sich leveln oder die Geister lassen sich leveln. Und ja, letztendlich geht es dann darum, dass man für jeden Gegner das passende Geisterteam hat. Und das hat dann irgendwie etwas von Pokémon. Also man levelt seine Karten, sucht sich dann sein bestes Team aus, was man dann, und muss das natürlich je nach Gegner wieder austauschen. Das hat mir sehr gefallen. Auch wenn es hier den Easy Mode gibt, dass quasi das Spiel einem selber per Knopfdruck ein gutes Team zusammenstellt. Aber andererseits ist das auch bei der Masse an Karten, die es nachher irgendwie geben wird, irgendwie auch fast notwendig, wobei es natürlich auch so eine Favoritenfunktion gibt, dass man sagen kann, hier, das sind meine Lieblingsgeister. Muss jeder jetzt so für sich selbst wissen. Die Kämpfe sind erstaunlich abwechslungsreich. Die KI hat sich auch deutlich verbessert gegenüber der Wii U-Fassung, würde ich sagen. Ich hätte vor Release niemals gedacht, dass ich Stunden damit verbringen werde, gegen Computergegner zu kämpfen. Denn auch dieser Abenteuermodus ist ja letztendlich nur eine Aneinanderreihung von Computerkampf an Computerkampf an Computerkampf. Aber der Umfang ist halt echt Wahnsinn und man kann gut 40 Stunden irgendwie brauchen, dass man die ganze Karte aufgedeckt hat und alle Geister befreit hat. Ich habe also noch echt sehr viel vor mir und bisher macht's einfach Spaß. Jetzt nicht wegen der Story, weil bisher habe ich bis auf Intro keine weitere Story Zwischensequenz gehabt. Aber die Kämpfe als solches motivieren mich und ich möchte die Karte aufdecken. Und ganz am Anfang sieht man beispielsweise einen F-Zero-Glider. Da kann man einsteigen und fährt ein bisschen damit durch die Gegend. Das wirklich ist am Anfang, deswegen habe ich das erwähnt. Das sind auch so kleine Mini-Gimmicks, die ich ganz süß finde. Dazu gibt's noch einen Talentbaum und durch Gewinnen von Kämpfen verdient man, weiß ich nicht, irgendeine Währung, Orbs, keine Ahnung, wie das heißt. Und die kann man dann im Talentbaum investieren, kriegt dadurch also für sich selber als Charakter bessere, ja, Statuswerte, also bessere Verteidigung, besser Angriff, besser harter Angriff, leichter Angriff. Das hat also jetzt sowas von so einem Rollenspiel, so ein bisschen, finde ich deswegen auch sehr motivierend. Generell ist das Spiel ein Umfangsmonster. Klassikmodus, diverse Smash-Modi, Online und eben der Geistermodus. Online habe ich es noch nicht getestet dafür, aber mir die Soundtracks angehört, die in einem Extra-Menü auswählbar sind. Und da sind einfach tolle Spiele dabei. Und ich mag Soundtracks. Und da habe ich echt minutenlang mir dann diverse Lieder dann da angehört. Optisch bin ich auch sehr zufrieden. Es erinnert natürlich an die Wii U-Fassung, aber es gibt mehr Effekte und teils neue Charaktermodelle. Die bekannten Arenen wurden alle überarbeitet, gerade auch die ganz alten Arenen wurden fit gemacht für die neue Generation. Alles läuft in Full HD mit 60 Frames, 74 Kämpfer, über 100 Stages. Ja, an Inhalten wird wirklich nicht gegeizt. Und so sehr mich die drei Directs in diesem Jahr teils langweilten zu Smash, so sehr bin ich jetzt von diesem Spiel begeistert. Die Limited Edition habe ich vorbestellt für 85 Euro, wird aktuell manchmal noch für 88 verkauft. Kann sich natürlich jetzt, wenn ihr den Podcast hört, schon wieder alles ganz anders sein, als der Normalpreis wieder ist. In der Limited ist eine schön gestaltete Box. Auf Instagram habe ich auch die Bilder dazu reingestellt, also instagram.com/nintendonauten. Da ist der GameCube-Controller dabei mit Smash-Logo, GameCube 4 Spieleadapter und die Spielhülle ohne USK-Logo. So wie wir das mittlerweile gewohnt sind von Nintendo bei den Limiteds. Und so kommt das tolle Cover-Artwork dann mal richtig zur Geltung. Noch ein Nebeneffekt ist letztendlich, jetzt wo ich viele Stunden mit dem GameCube-Controller gespielt habe, würde ich am liebsten mir losgehen und GameCube kaufen. Ich habe den Controller damals geliebt und ich mag es jetzt auch. Und ich merke tatsächlich bei mir, wenn ich im Handheld-Modus spiele, dass ich dann erstmal wieder so eine Umgewöhnung habe, weil ich mich mittlerweile so an den GameCube wieder Controller gewöhnt habe. Am 7. Dezember wurden ja auch die Game Awards 2018 verliehen. Letztes Jahr habe ich dazu eine komplette Folge, meine ich, gemacht. Dieses Mal fällt das ein bisschen kürzer aus, da auch nicht so viele Nintendo-Spiele nominiert waren. Gut 3 Stunden dauerte diese Veranstaltung und ich war echt froh, dass ich nicht von 2.30 Uhr nachts wach geblieben bin, um alles live zu sehen. Da habe ich eben aus der Vergangenheit gelernt. Im Vorfeld herrschte immer sehr viel Hype. Geschnürt von Jeff Keighley, dem Veranstalter, aber auch von den verschiedenen Herstellern. Ich meine, selbst Nintendo hat groß getwittert, dass man unbedingt reinschauen sollte. Ja, und ich meine, der Anfang, der war ja auch nett, ne? Veranstaltungsort ist das war das Microsoft Theater Los Angeles. Dort hat auch Microsoft in diesem Jahr seine E3-Präsentation abgehalten. Bekannter dürfte aber sein, dass die Emmy Awards dort jährlich vergeben werden. Und ich glaube, die Grammy Awards wurden dort auch 2x vergeben. Zu der Eröffnung der Show kam dann Reggie Fils-Aimée von Nintendo, Phil Spencer von Xbox und Sean Layden von PlayStation auf die Bühne zusammen alle. Und es war schön, es war schon zu sehen. Sie haben dann ihre Texte runtergerattert. Ja, und so ganz unter dem Motto, Gaming soll verbinden und nicht trennen. Und deswegen war das auch ein schönes Bild. Einfach leider beherzigen ja viele Fans das mit ihren Konsolenkriegen nicht so. Ja, ich werde jetzt mich bei vielen Sachen auch kurz fassen, da ich zu einigen Nominierten noch einfach gar nichts zu sagen habe, nichts sagen kann. Vom Ablauf her war das eine klassische Preisverleihung. Wichtige Kategorien werden auf der Bühne vorgestellt und dann wird man einen Preis verliehen, wie bei den Oscars. Ja, viele Preise werden aber auch einfach so zwischendurch verliehen und dann gab es auch viele Werbepausen. Zu viele Werbepausen. Den Hype habe ich vorher angesprochen. Was habe ich alles lesen können? Metroid Prime Trilogy HD, Metroid Prime 4, neues Alien-Spiel und was weiß ich nicht alles. Und Spoiler, davon ist nichts eingetreten. Viel Hype um nichts und das diesmal direkt zum Anfang. Auch wenn ein paar nette, kleinere Sachen vorgestellt wurden. Sehr positiv in Erinnerung blieben mir auch die 2 längeren Musikdarbietungen des Orchesters. Einmal haben sie ein langes Medley von Red Dead Redemption 2 eingespielt. Super schön. Am Ende auch nochmal Super Smash Bros. Ultimate. Also sehr hörenswert vor allen Dingen. Und ja, jetzt aber zu den Nominierten und Preisträgern. Und ich, wie gesagt, ich fasse mich jetzt auch oft kurz. Die komplette Liste der Nominierten und Preisträger findet ihr dann in den Shownotes verlinkt. Best Content Creator of the Year ist, gewonnen hat Ninja. Ich kenne die alle nicht. Die anderen Nominierten waren Dr. Lupo, Myth, Pugimane, Willy Rex. Da, ich bin da nicht mehr in der Zielgruppe und, Glückwunsch. Keine Ahnung. Wie gesagt, bin ich nicht Zielgruppe. Genauso wie bei den nächsten Sachen, E-Sports-Kategorien, da bin ich halt auch raus, deswegen lese ich nur noch die Gewinner vor. Best E-Sports Moment, C9 Comeback Win in Triple, OT versus Face, Best E-Sport Host, E4 Sciox Deportere, komplett falsch ausgesprochen, ich weiß, tut mir leid. In der Kategorie kannte ich immer noch Alex Goldenboy Mendes, der war, glaube ich, mal bei so auf der E3 oder so, hat er irgendwas kommentiert. Best Esports Event war League of Legends World Championship und Best Esports Coach Bock Rupert Han Gui, wie gesagt, tut mir leid, Aussprache. Hey, ich probiere es immerhin. Für Cloud9 und der gute 26 Jahre alt, hat mit 14 angefangen, so irgendwie professionell zu spielen, trat 2014 schon zurück vom professionellen Gaming, ja, also mit 22 und arbeitet jetzt als Coach und ja, so ist das halt in Südkorea. Man kann professioneller Spieler und Trainer werden und passend dazu wurde auch das League of Legends Team, also quasi sein Team betreut, Cloud9 zum Sieger in der Kategorie Best Esport Team. Als Best Esport Player wurde Dominic Sonic Fox McLean ausgezeichnet, der einen bemerkenswerten Auftritt hinlegte. Erst ja verkleidet als blauer Fuchs, ging auf die Bühne. Nach ein paar Sätzen zog er seine Maske runter und mir blieben vor allen Dingen die Worte in Erinnerung. Ich glaube, alles, was ich zu sagen habe, ist, dass ich schwarz, schwul und ein Furry bin. Also ziemlich alles, was Republikaner hassen. Und ja, da musste auch dann ich lachen. Zum dritten Mal in Folge konnte Overwatch die Kategorie Best Esports Game gewinnen. Ja, und das war's dann jetzt mit den ganzen Esports-Sachen. Puh. Hey, haben wir das auch geschafft? Das Best Indie, Debut Indie Game, so heißt das, wurde The Messenger von Sabotage Studios. Das ist ein Ninja-Action-Spiel in 8-Bit- und 16-Bit-Optik seit Ende August für PC und Nintendo Switch erhältlich. Ich glaube, ich habe in der Nindies-Folge auch mal zu dem Spiel ein paar Sätze gesagt. Best Student Game ist sicher eine interessante Kategorie, wenn man bedenkt, dass hier Schüler und Studenten aus der Highschool oder College eigene Spiele machen. Ich war damals in dem Alter zu faul, vielleicht fehlte mir auch Talent. Gewonnen hat jedenfalls das Spiel Combat 2018. Und ja, zur Kategorie Best Multiplayer Game kann ich was sagen. Nominiert waren Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2 Forsaken, Monster Hunter World, Fortnite und Sea of Thieves. Gewonnen hat Fortnite, ein Spiel, was ich bis heute noch nicht gespielt habe, obwohl natürlich Switch-Ankündigung eine große Sache war. Es gibt ja auch ein Switch-Bundle mit Fortnite. Sicherlich eines der wichtigsten Spiele des Jahres, allein was Beliebtheit angeht. Ich selber hatte aber tatsächlich wunderbare Multiplayer-Stunden mit Sea of Thieves. Selten konnte ich mich bei einem Spiel ja so entspannen, zusammen mit Freunden auf Schatzsuche gehen. Es ist schön, und über dieses Meer zu reisen, mit die besten Wasseranimationen und mehr Wasseroptik, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Rare hat das Spiel seit Release stark erweitert, und zwar auch kostenlos erweitert. Ich spiele das im Game Pass. Ja, mir fehlen zwar immer noch so ein paar Funktionen, deswegen wäre das kein Spiel, was ich jetzt stundenlang spiele oder jeden Tag, aber es kommt halt mal vor, und dann kann man mal so einen schönen Abend damit haben, und dafür ist es gut. Jedes Jahr frage ich mich, warum es die Kategorie Best Sports Racing Game gibt, also warum beide Kategorien zusammengeführt werden. Wahrscheinlich, weil zu wenig Rennspieler veröffentlicht werden. Nominiert waren FIFA 19, Forza Horizon 4, Mario Tennis Aces, NBA 2K19 und Pro Evolution Soccer 2019. Völlig zu Recht hat Forza Horizon 4 gewonnen, welches einfach das beste derzeit erhältliche Arcade-Rennspiel ist. Die Jahreszeiten sind toll, optisch ist es eine Wucht. Die offene Welt macht auch nach Stunden immer noch Spaß, diese zu erkunden, gerade eben auch wegen den Jahreszeiten, weil sich dann die Welt ändert. Ich denke, ja, von der Qualität und Umfang ist es eine Nummer über all den anderen Nominierten, wobei natürlich NBA 2K19 beispielsweise auch immer diesbezüglich liefert. Mario Tennis war im Singleplayer ja relativ schnell durchgespielt, und online habe ich es nachher gar nicht so oft gespielt, wie ich mir das vorher vorgestellt hätte. Als Best Strategy Game waren nominiert die Banner Saga 3, Battletech, Frostpunk, Into the Breach, Valkyra Chronicles 4. Das ist eine ganz tolle Kategorie für mich, mit ganz viel Qualität. Als Kind sammelte ich Battletech-Figuren, Banner Saga hat viele Fans, Valkyria Chronicles 4 wurde ein richtig gutes Spiel. Also Leute, das könnt ihr euch auch für die Switch kaufen. Wenn ihr gerade nicht mehr so ewig lange auf Fire Emblem warten wollt, dann nehmt das nochmal als Mini-Entscheidung. Gewonnen hat aber Into the Breach, welches ich auch in einer Podcast-Folge als Geheimtipp bezeichnet habe. Das Gesehene hat mir so viel Spaß gemacht. Rundenbasiertes Strategiespiel. Zwar altbackene Retro-Optik, aber spielerisch steckt da wohl unheimlich viel dahinter. Freue mich jetzt schon drauf, dass das auch, ich glaube, dann Anfang nächsten Jahres auf der Switch veröffentlicht wird. Best Family Game ist naturgemäß eine Kategorie, die von Nintendo dominiert wird. So waren mit Mario Tennis Aces, Nintendo Labo und Super Mario Party direkt 3 Nintendo-Spiele vertreten. Dazu gesellten sich dann Ubisoft Starlink und Overcooked 2, und eben jenes Overcooked 2 hat auch gewonnen. Ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß, es gibt unheimlich viele Fans, und so überragend waren jetzt Mario Tennis und Super Mario Party auch nicht. Nintendo Labo hätte vielleicht so als Innovationsding so den Preis auch mitnehmen können, finde ich jetzt. Aber Overcooked 2 sicherlich auch verdienter Sieger. In der Kategorie Best Fighting Game kann es eigentlich nur Smash Bros. Ultimate als Sieger geben. Dummerweise wurde das Spiel nicht berücksichtigt, da es ja erst ein paar Stunden nach den Awards veröffentlicht wurde. Ist halt schade, dass nicht alle Spiele des Jahres immer zur Wahl stehen, ja. Also, weil man halt schon Anfang Dezember diese Preisverleihung macht. Deswegen mache ich ja meistens auch meine Spiel des Jahres-Folge erst so wirklich in der letzten Dezemberwoche, so ungefähr, damit ich wirklich einen Eindruck habe, welche Spiele mir am meisten Spaß gemacht haben. Und ja, und so fehlte halt in diesem Jahr zum Beispiel wegen Dezember-Release Smash Bros. Ultimate, aber eben auch Monster Boy. Ja, das hätte ja, Monster Boy hätte ja auch sicherlich bei einer den kleinen Kategorien Chancen haben können. Letztes Jahr war Xenoblade Chronicles 2 davon betroffen. Und es ist davon auszugehen, dass 2019 dann irgendwie Smash Bros. Ultimate nirgends zur Wahl stehen wird. Ja, weil man das dann schon bis dahin wieder vergessen hat, dass es halt ein Dezember-Titel war und ja, irgendwie nicht so schön. Und nominiert waren demnach Blaze Blue Cross Tag Battle, Dragon Ball Fighter Z, Soul Calibur 6, Street Fighter 5 Arcade Edition. Dragon Ball Z ging als Gewinner nach Hause. Persönlich hätte ich irgendwie auf Soul Calibur getippt. Wunderte mich ein bisschen, dass Street Fighter 5 nominiert war. Ist doch eigentlich ein altes Spiel, was jetzt nur mit dem Arcade-Modus neu veröffentlicht wurde. Eben sprach ich ja auch meine Missmut an, dass Xenoblade im letzten Jahr nicht nominiert werden konnte. Also hätte ja jetzt in diesem Jahr nominiert werden sollen, eigentlich. So, weil es kam im letzten Jahr im Dezember raus, dann wäre es ja für dieses Jahr eigentlich ein Kandidat gewesen. Ist aber nicht nominiert worden, und zwar in der Kategorie Best Role-Playing Game. Und da waren dann die Nominierten Dragon Quest 11, Monster Hunter World, Ni No Kuni 2, Octopath Traveler und Pillars of Eternity 2. Gewonnen hat Monster Hunter World, was mich dann doch ja sehr überraschte. Ich hätte eher einen anderen Kandidaten da ja gehabt, so wie Dragon Quest 11 oder Octopath Traveler. Letzteres ist dank der Optik etwas ganz Besonderes und Dragon Quest 11 oder 11. Eben ein ganz tolles Dragon Quest. Und da hoffe ich doch sehr, dass wir dann auch im nächsten Jahr endlich mal die Switch-Fassung zu sehen bekommen. Denn ich möchte das Spiel prima eigentlich für die Switch durchspielen und halte mich jetzt irgendwie seit September immer wieder zurück, das nicht für die PlayStation zu spielen, da ich bisher alle Dragon Quest-Spiele ja auf Nintendo-Konsolen durchgespielt habe. Von daher, mal abwarten. Die Kategorie war jedenfalls sehr japanisch. Ja, dann bis auf Pillars of Eternity 2 war ja kein westliches Rollenspiel vorhanden. Und Pillars of Eternity 2 ist übrigens von Obsidian, die ja von Microsoft kürzlich aufgekauft wurden. Bestes Action-Adventure wurde völlig zu Recht God of War. Die anderen Nominierten waren Assassin's Creed Odyssey, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider. Ich mag den Tomb Raider Reboot. Ich spielte Spider-Man durch, ich spielte Red Dead Redemption 2 durch, aber God of War hatte so einen positiven Eindruck bei mir, dass ich ja sogar eine Podcast-Folge darüber gemacht habe. Von daher bin ich natürlich sehr zufrieden mit dieser Wahl. Best Action Game wurde Dead Cells, hat mich sehr gefreut. Tolles Spiel, 2D, Roguelike, gibt es auch für die Switch. Nominiert waren noch Call of Duty, Destiny 2, Far Cry 5 und Mega Man 11. Für Mega Man hätte ich mich natürlich auch sehr gefreut. Ich finde Teil 11 sehr, sehr gelungen. Aber hatte ja auch, wenn nur Außenseiter, Chancen. Best VR Game. Ja, Virtual Reality ist immer noch nicht tot. Man bekommt sogar 5 Nominierten zusammen, was man ja bei dem Racing Game nicht schafft. Die Nominierten waren Astrobot Rescue Mission, Beat Saber, Firewall, Zero Hour, Moss und Tetris Effect. Alles gute Spiele. Tetris Effect hat was Hypnotisches in VR. Moss ist ein zauberhaftes Spiel, aber Astrobot, das ist mit das beste VR-Spiel, was man spielen kann. Deswegen hat es auch zu Recht gewonnen. Tolles 3D-Jump'n'Run, was mir irgendwie ein bisschen zu sehr unter dem Radar läuft. Und da hat Sony was ganz Großes rausgebracht. Wäre es von Nintendo, würden eine ganze Folge drüber machen. Und es hätte vielleicht sogar noch deutlich positive Resonanz. Also von daher, wenn ihr PSVR habt, holt euch Astrobot, ganz ehrlich. Best Mobile Game wurde Florence. Nominiert waren noch Donut County, Fortnite, PUBG Mobile, Reigns, Game of Thrones. Sehr hochkarätig besetzt war die Kategorie Best Independent Game. Celeste, Dead Cells, Into the Breach, Return of the Opera Dinn und The Messenger sind ja auch einige Spiele, ja, die jetzt hier schon an diesem Abend Preise gewonnen haben. Und bis auf Return of the Opera Dinn sind alle für die Switch erhältlich, beziehungsweise ab nächsten Jahr erhältlich. Gewonnen hat Celeste und darüber freue ich mich dann auch sehr. schon beim ersten Trailer habe ich so ein bisschen mein Herz an diesem Plattformer verloren. Matt Forsen, der Director, Designer und Writer des Spiels, hielt dann auch eine ja sichtlich nervöse Dankesrede und es menschelte. Es war einfach mal so schön zu sehen, dass dann auch die Leute, wenn sie an der Bühne stehen, auch nervös sind. Ja, auch zu Recht konnte dann das Spiel den Preis für Games for Impact einheimsen. Da werden halt Spiele ausgezeichnet, die eine sozial bedeutende Botschaft haben. Madeline, die Protagonistin des Spiels von Celeste, ihr klimmt ja diesen in einem Selbstfindungstrip den Berg Celeste, bekommt Panikattacken. Letztendlich muss sie auch Depressionen und Selbstzweifel überwinden. Deswegen ist es ja auch ein Berg. Es ist auch schon eine Metapher. Es ist ein schweres Spiel. Es ist eher Super Meat Boy als New Super Mario Bros. Aber es ist auch sehr interessant, dass so eine, ja, eigentlich von der Thematik tiefgründige Story in so einem Plattformer reingesteckt wurde. Ja, von daher, interessantes Spiel, Celeste. Ganz cool, kam ja, glaube ich, Anfang des Jahres raus. Best Performance, das war eine interessante Kategorie. Da wird ja also die Schauspielerei, Sprachausgabe bewertet. Mittlerweile ist es ja so, dass dann die Menschen quasi in so Anzügen gesteckt werden mit Kameras drauf und dann spielen sie die Charaktere, werden dann per Motion Capturing eingefangen, die ganze Körpersprache. Und Ziel ist halt dann, realistische Mimiken und Bewegungen dann im Spiel zu haben. Nominiert waren Brian Deschard als Connor in Detroit Human, Christopher Judge als Kratos in God of War. Der hat echt eine brachiale Stimme, der Mann, übrigens bekannt aus der Stargate-Serie. Melisandre Mahut als Cassandra in Assassin's Creed Odyssey. Und Yuri Lowenthal als Peter Parker in Spider-Man. Da muss ich auch sagen, die ganze Spider-Man-Umsetzung hat mir sehr gut gefallen. Gewinner war aber Roger Clark als Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2. Völlig verdient. Also klar, Kratos war beeindruckend, aber Arthur Morgan, also Arthur, er ist einer der besten Videospielcharaktere, die jemals geschaffen wurden. Ach, das war so schön. Da werde ich fast wieder emotional, wenn ich nur dran denke. Also deswegen völlig verdient. Best Audio Design, Sieger ist Red Dead, nominiert waren noch Black Ops 4, Forza Horizon 4, God of War und Spider-Man. Und für Best Score Music waren Lena Raine für Celeste, Bear McCreary von God of War, John Pesano von Spider-Man, Joe Hishiyashi von Ni no Kuni 2, Yasunori Nishiki, Octopath Traveler und Woody Jackson und Daniel Landis für Red Dead Redemption 2 nominiert. Red Dead Redemption 2 war der Gewinner. Es ist nachvollziehbar. Unheimlich gute Songs dabei. An zwei, drei entscheidenden Szenen im Spiel wird auch besonders mit der Musik, wird diese genutzt, um eine viel bessere Atmosphäre zu schaffen. Von daher sehr, 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 sehr gute Wahl. Aber der Soundtrack von God of War ist brachial. Allein wenn ich an das Hauptteam denke, das ist so, so großartig. Spider-Man, auch wenn ich dort durch die Straßen schwinge, durch New York, mit der Musik im Hintergrund macht es doppelt so viel Spaß. Ja, und Octopath Traveler fand ich von der Musik so gut, dass ich mir den Soundtrack auf CD zu Weihnachten wünsche. Also von daher wäre irgendwie auch jeder verdient gewesen, aber ich kann mit Red Dead als Sieger schon gut leben. Return of the Obra Dinn konnte Best Art Direction gewinnen. Das ist von den Screenshots nachvollziehbar. Assassin's Creed, God of War, Red Dead und Octopath Traveler waren auch nominiert. Klar, Octopath Traveler hätte ich mir aufgrund dieses Pixel 3D-Looks doch irgendwie auch gewünscht. Best Narrative, also Erzählweise, wie die Geschichte erzählt wird, Storytelling, wurde auch ausgezeichnet. Nominiert waren Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2 Episode 1, Marvel, Spider-Man und Red Dead Redemption 2. Gewonnen hat Red Dead Redemption 2, auch nachvollziehbar. Alle Spiele waren bezüglich des Storytellings gut. Bei God of War erinnere ich mich da an diese One-Shot-Sache. Also eigene Atmosphäre wurde dadurch aufgebaut. Spidey war wie ein Film. Detroit hat natürlich, wenn überhaupt, Stärken in der Geschichte. Aber auch wenn Red Dead Redemption 2 so eine klischeebehaftete Story erzählt letztendlich, die Charaktere wachsen einem ans Herz. Und am Ende passieren doch einige Dinge, die ich so im Videospiel noch nicht erlebt habe, die mich auch zum Nachdenken angeregt haben und die mich auch Sachen ja wahrscheinlich so intensiv erlebt haben lassen, die man wahrscheinlich nur in Videospielen so erleben kann und nicht in Filmen. Das war ja letztendlich auch der einzige Grund, wieso ich Red Dead Redemption 2 durchgespielt habe. Nicht wegen der Missionen oder dem Gameplay und dem Schießen oder... Nee, es war auch nicht die Welt. Ich wollte tatsächlich wissen, wie das storymäßig endet und wie die Geschichte um Arthur ausgeht. Für Best Game Direction war A Way Out, Detroit, God of War, Spider-Man und Red Dead nominiert. God of War konnte gewinnen. Und allein die eben erwähnte One-Shot-ID, ja, dass man die ganze Story nur noch aus einer Kameraperspektive, also ohne Schnitt, ohne Cut, erlebt. Quasi das Spiel nur aus Kratos-Perspektive. Man auch nur das weiß, was Kratos weiß. Das fand ich eine großartige Idee und macht das Spiel zu etwas Besonderem. Fortnite wurde zu Best Ongoing Game gewählt. Sicher nicht so überraschend. Destiny 2, No Man's Sky, Overwatch und Rainbow Six waren auch nominiert. Ja, und als letzte und wichtigste Kategorie gab es natürlich Game of the Year. Nominiert waren Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Spider-Man, Monster Hunter World und Red Dead Redemption 2. Ich habe mich sehr gefreut, dass Celeste nominiert war, also dass so ein kleiner Indie-Titel in dieser Kategorie nominiert war, Chapeau. Der große Favorit war natürlich Red Dead Redemption 2, ich meine Metacritic von 97, krasse Verkaufszahlen und umso überraschter war ich, dass God of War gewonnen hat. Wie sehr ich dieses God of War mochte, das wissen Podcast-Hörer, ansonsten einfach Episode, ich glaube 29 war es, hören. Das Spiel, welches ich ja als bestes 3D-Metroidvania seit Jahren einstufe, das hat mich damals geflecht, das habe ich ja in 2-3 Tagen durchgespielt. Das Sammeln machte Spaß, die Wege freischalten, das Kampfsystem fand ich richtig gut. Also hier haben mir die Kämpfe auch Spaß gemacht, im Gegensatz zu Red Dead zum Beispiel. Auch wenn die Geschichte eher subtil und klein war, war die Bindung zwischen den Charakteren super und hey, es gab den besten Nebencharakter in diesem Jahr, obwohl es eigentlich nur ein Kopf war. Und von daher sehr cool. Und ich hatte halt gedacht, dass das God of War so ein bisschen, weil er so im Frühjahr veröffentlicht wurde, so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber nö, ist nicht. Ja, und so endete dann auch so der offizielle Teil mit den ganzen Preisverleihungen. Persönlich war ich also mit der Wahl meistens zufrieden. Nintendo konnte gar keinen Preis gewinnen. Das war aber auch abzusehen, zumal halt, wie gesagt, Xenoblade Chronicles 2 dann quasi übergangen wurde, weil es im letzten Dezember veröffentlicht wurde, deswegen eigentlich kein 2019er Titel war, aber halt im letzten Jahr auch nicht gewinnen konnte, weil zu spät veröffentlicht. Ein paar Switch-Spiele haben aber gewonnen, also gerade im Indie-Bereich. Von daher waren dann auch andere Hersteller dabei. Die Veranstaltung war natürlich extrem in die Länge gezogen. Man holte sich auch Unterstützung aus Hollywood. So gehörten zu den Autoren Christoph Waltz, der sich über Controllerspieler lustig machte und sich für Maus- und Tastatursteuerung aussprach. Das war natürlich ein abgelesener, also gescripteter Text. War aber dann irgendwie doch lustig. Jonah Hill, die Russo-Brüder, das sind die Regisseure von Avengers Infinity War und Avengers Endgame. Comedian Joe McHale, der aus der Serie Community vielleicht bekannt war. Also die waren halt irgendwie alle dabei und sorgten dann für etwas Glamour. Matt und Ross Duffer, die Macher hinter der Stranger Things Serie, durften dann auch ein Spiel zur Serie vorstellen. Das ist so, 16-Bit-Retro-Optik gehalten, Top-Down-Perspektive erscheint 2019 für PC und Konsolen und auch für Nintendo Switch. Welche Spiele wurden noch angekündigt? Obsidian stellte mit The Outer Worlds ein Singleplayer-Rollenspiel vor, welches 2019 für PS4, Xbox und PC erscheinen soll. Das erinnerte so ein bisschen, so eine Mischung aus Fallout, Borderlands im Weltall irgendwie. Passend dazu waren, irgendwie passt das ja, weil Obsidian ja auch für Fallout New Vegas damals verantwortlich war und deswegen gefiel das optisch sehr. Also es hatte so einen eigenen Stil, hat insgesamt vom Humor so ein trashiges Augenzwinkern. Man spielt das offensichtlich in der Ego-Perspektive und das war, nach dem Fallout 76-Desaster ist es wahrscheinlich so gefühlt, das Fallout, was wir jetzt verdienen. Vielleicht wird das ja sogar besser als Fallout 4. Auf jeden Fall wird das ein sehr interessanter Titel. Microsoft hat dieses Studio gekauft. Outer Worlds erscheint aber, wie gesagt, Multiplattform. Das liegt einfach daran, dass da wohl Verträge vorher geschlossen wurden für das Spiel und deswegen kommt das noch Multiplattform. Ich gehe davon aus, dass ein möglicher zweiter Teil dann nur noch exklusiv in für Xbox, PC und Game Pass oder so sein wird. Von daher denke ich, hätte man jetzt mal dann so das erste gute Gefühl gehabt, dass da Microsoft mit dem Studio Golf einiges richtig gemacht hat, zumal man ja auch das Studio vom Bankrott letztendlich dadurch bewahren konnte. Und wenn die dann mal bei einem Projekt ein bisschen mehr Geld kriegen, ein bisschen mehr Budget, dann könnte sicherlich richtig tolle Sachen rauskommen. Endlich gab es auch Lebenszeichen zu Psychonauts 2 in Form eines neuen Trailers. Double Fine startete ja im Dezember 2015 eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung des Spiels. Die war dann im Januar 2016 erfolgreich. Ja, und seitdem wurde das Spiel immer wieder verschoben. Es gab auch wenig Infos. Ich hatte auch echt schon vergessen, dass dieses Spiel überhaupt eine Entwicklung war, weswegen ich, als ich den Trailer sah, dachte, oh cool, Psychonauts 2 kommt. Ich hatte es echt völlig vergessen, dass das eigentlich schon seit über drei Jahren, quasi in Entwicklung ist. Also von daher, naja. Das wunderhübsche Spiel Ashen, das 2014 für Xbox und PC angekündigt wurde, ist ab sofort erhältlich. Das war auch so eine dieser Ankündigungen. Die Optik ist wunderbar. Ich habe das ein bisschen bisher spielen können. Das sieht so ein bisschen so ein, ich würde es fast sagen, von der Steuerung und so ein bisschen Dark Souls in Comic-Optik. Aber mal gucken, wie das so ist und ob ich das noch länger spielen werde. Dank Game Pass habe ich da, wie gesagt, mal reingeschaut. Ubisoft stellte mit Far Cry New Dawn einen neuen Ableger des Ego-Shooters vor, diesmal in einer postapokalyptischen Welt, die aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nur 15 Jahre nach Far Cry 5 spielt. Sah irgendwie aus wie Rage 2 in schlechter. Man nutzt auch die Karte von Far Cry 5, nur diesmal zerstört. Irgendwie sind so zwei Zwillingsschwestern, sind so die Bösewichte. Ja, das wirkte alles so ein bisschen wie ein Standalone-DLC, soll auch für 39,99 dann im Februar schon für PS4 und Xbox und so erscheinen. Naja, hat mich jetzt nicht angemacht, fand das sogar irgendwie gefühlt eher enttäuschend. Überrascht hat mich dagegen, Marvel Ultimate Alliance 3, die Black Order, das wird ein exklusives Third-Party-Spiel für die Switch. Team Ninja bringt dieses Actionspiel schon im nächsten Jahr für Nintendos Handheld-Konsole raus. Unzählige Marvel-Charaktere sind natürlich dabei. X-Men, waren so viele. Aber X-Men waren auch dabei. Ich hoffe, dass das auch wie beim Vorgänger ist, wo es auch so ein bisschen Rollenspielelemente gab. Weil es wirkte für mich, der erste oder zweite Teil so ein bisschen fast wie so ein Diablo mit Superhelden. Und dadurch auch im Couch-Koop richtig spaßig. Von daher war ich überrascht, dass dieses Spiel erstens für die Switch kommt und zweitens sogar exklusiv für die Switch kommt. Werde ich einfach mal ein Auge behalten, mal gucken, ob wir dann irgendwie demnächst auch längere Gameplay-Sachen sehen. Die Macher von No Man's Sky arbeiten am kleinen Titel The Last Campfire. Das hat mich optisch absolut umgehauen. Das ist eine tolle Stimmung, Artstyle, wunderschönes Spiel. Bisher nicht für die Switch angekündigt und vom Gameplay hat man halt auch wenig gesehen. Dafür bekommt die Switch zwei Spiele, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte. Und zwar Mortal Kombat 11. Der äußerst brutale Prügler feiert sein Nintendo-Comeback und rein aus Nostalgiegründen finde ich das mega toll. Schließlich habe ich die ersten Mortal Kombats ausschließlich am Super Nintendo gespielt und ich bin einfach jetzt mal gespannt, wie gut dann Mortal Kombat 11 auf der Switch aussehen wird und wie gut es spielbar sein wird. Und wenn die Downgrades nicht so groß sind, dann müsste man ja fast, wie gesagt, aus Nostalgiegründen zur Switch-Fassung greifen. Ab Ende Juni 2019 können wir uns dann auf der Switch auf Crash Team Racing Nitro Fueled, einem Remake-Remaster des Original Crash Team Racings freuen. Optisch ähnlich wie bei Spyro und Crash Bandicoot. Alles super erneuert. Der Racer erscheint für PS4, Xbox und Switch. Schon mal positiv, dass die Xbox- und Switch-Besitzer jetzt nicht wieder ewig auf den Port warten müssen. Das war ja damals bei Crash Bandicoot der Fall. Ich glaube, Switch hat auch erst ein Jahr nach der PS4-Fassung seinen Teil bekommen. Auf Spyro warten Switch-Leute immer noch. Crash Team Racing ist auch eher so ein bisschen vergleichbar, dank der Singleplayer-Kampagne mit Diddy Kong Racing. Von daher ist das auf jeden Fall eine super schöne Ankündigung gewesen. Von daher kann man sich drauf freuen. EA zeigte noch was zu Anthem. Ja, das fand ich jetzt nicht so spannend und kündigte noch ein Dragon Age an, wo ich auch erstmal nach Dragon Age Inquisition vorsichtig bin und außerdem war EA auch noch so vorsichtig. Die hat noch keinen richtigen Titel, glaube ich, irgendwie genannt und nur so ein paar Spielszenen. Das war so mehr so ein Concept-Ding oder irgendwie sowas. Naja, müssen wir mal Abwarten. Kommt sowieso nicht für die Switch. Leider blieben die großen Ankündigungen für Switch also aus. Also nicht zu Animal Crossing, also kein Gameplay, nicht zu Bayonetta oder Metroid Prime, keine neue Collection, kein neuer Remaster, nichts. Also jetzt Remaster bezogen auf Nintendo-Exklusivspiele. Es wurde lediglich der erste Kämpfer des Smash Fighter Packs vorgestellt. Also ihr wisst ja, 5,99 pro Pack. Und dann gibt's dann halt immer einen Kämpfer und eine neue Stage und Musik. Und wer den Fighters Pass kauft, der kann dann, glaube ich, für 24,99 alle fünf Charakterpacks bekommen. Wir wussten bisher aber nicht, was so für Inhalte es da geben wird. Und deswegen nutzte Nintendo jetzt den ersten Charakter vorzustellen, und zwar Joker aus Persona 5. Das war überraschend und hat sich ja keiner vermutet. Persona 5 ist sicher nicht eines der besten JRPGs dieser Generation und hat einen exorbitant guten Soundtrack. Und natürlich hoffe ich jetzt inständig, dass im nächsten Jahr auch eine Umsetzung von Persona 5 für die Switch angekündigt würde. Vielleicht sogar ein Joker-Amiibo, das wäre einfach nur sehr passend. Da werden wir dann mal sehen, was da im nächsten Jahr so passiert. Ich glaube, das waren jetzt auch fast die wichtigsten Ankündigungen, zumindest die erwähnenswert waren. Ich gucke noch, ob ich irgendwas in die Shownotes packe. Jeder, der sich vorab hypen ließ, der war jetzt vielleicht echt enttäuscht. Und mir tun auch die Leute leid, die das alles live verfolgt haben. Allein die Werbung war unerträglich. Und ich war froh, dass ich die Aufzeichnung sah und so immer vorspulen konnte. Es war eben so eine typisch amerikanische Veranstaltung, wo vieles unnötig in die Länge gezogen wurde und natürlich auch jetzt aus Nintendo-Sicht auf jeden Fall die ganz großen Überraschungen ausblieben. Die anderen Konsolen hatten ja jetzt zum Beispiel mit dem Crash Team Racing Remaster, okay, das kommt auch für die Switch, aber jetzt mit die Outer Worlds oder so noch größere Ankündigungen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, Trailer habe ich verlinkt in den Shownotes. Wir Nintendo-Fans hoffen jetzt einfach, dass vielleicht im Januar schon eine Direct kommt, die uns dann noch mal ein bisschen mehr zeigt, was 2019 alles kommen könnte. So lange genießt einfach die Zeit mit Super Smash Bros. Ultimate oder gibt vielleicht auch Monster Boy eine Chance. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.